Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Ein Gang durch die Apostelgeschichte, Teil 1.
Wir gehen jetzt zu dem Blatt, dem zweitletzten Blatt, zur Struktur des Buches. Wir verschaffen uns jetzt zunächst mal eine Übersicht über die Apostelgeschichte und dann gehen wir so sukzessive hindurch und versuchen uns so den Rahmen oben abzunehmen. Um ein Bibelbuch gut verstehen zu können, ist es immer wichtig, es einteilen zu können nach Sinnabschnitten. Was einem auffallen kann, ist, in den ersten 12 Kapiteln spielt eine Person, ein Zeuge Jesu, eine sehr zentrale Rolle. Und das ist der Apostel Petrus. So können wir sagen, Kapitel 1 bis 12 beschreibt den Dienst des Petrus. Weiter 13 bis 28, da finden wir die Missionsreisen des Apostels Paulus. Das ist klar. Der Dienst des Paulus steht da im Zentrum. Diese beiden Apostel sind interessante Gegenpole. Denn wenn wir Galater 2, Verse 7 bis 10 lesen, ein Treffen in Jerusalem zwischen Petrus, Kephas und Paulus, dann lernen wir wichtige Prinzipien ihres Dienstes und ihre Unterschiede. Ich lese Galater 2, Vers 7. Sondern im Gegenteil. Als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut anvertraut war, gleich wie Petrus das der Beschneidung, denn der, welcher in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas, Petrus und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die rechte Hand der Gemeinschaft, auf dass wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen. Nur, dass wir der Armen eingedenk wären, dessen ich mich auch befleißigt habe, also zu tun. Petrus, Apostel der Beschneidung, Paulus, Apostel der Vorhaut. Das macht deutlich, die Beschneidung, das sind die Juden, Vorhaut, das sind die Nichtjuden. Der Dienst des Apostels Petrus war besonders auf die jüdischen Christen und Menschen ausgerichtet, während der Apostel Paulus einen Schwerpunkt hatte im Dienst an den Nichtjuden, den Heiden. Und so passt das eben sehr gut. Die ersten 12 Kapitel, da sind wir noch stark eben im jüdischen Bereich der Weltmission, die dann eben die Grenzen sprengt. Und so kommt es zum zweiten Teil mit dem Dienst von Paulus. Aber wichtig, das sind keine Kontrahenten. Das sind nicht irgendwie verschiedene Schulen, die sich bekämpfen, sondern Paulus schreibt, Petrus hat ganz klar erkannt und auch Jakobus und Johannes, dass mir dieser Dienst gegeben worden ist, während sie den Dienst haben und sie haben die rechte Hand der Gemeinschaft gegeben. Sie haben gesagt, wir sind voll eins mit eurer Aufgabe. Ihr habt einen anderen Dienst, wir haben den Dienst. Und das gehört zusammen. Das ist ganz wichtig. Die kann man also nicht gegeneinander irgendwie ausspielen. Wenn wir weitergehen, eine etwas detailliertere Einteilung kann man machen aufgrund des Missionsbefehls im Schlüsselvers. Wir haben vielleicht gemerkt, wie wichtig dieser Vers 1,8 ist. Der Herr Jesus auf dem Ölberg sagt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ein Vier-Punkte-Programm. Das wird gegeben in Kapitel 1. Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an das Ende der Erde. Dann finden wir in Kapitel 2 bis 7, das Evangelium wird verkündigt in Jerusalem. Also der Punkt 1 des Missionsbefehls wird hier erfüllt. Dann kommt es zu einer schweren Christenverfolgung in Jerusalem, sodass die ganze Gemeinde zerstreut wird, in die Umgebung um Jerusalem hinaus, also nach Judäa. 8, 1 bis 4, da kommt das Evangelium nach Judäa. Und Kapitel 8, Vers 5 bis 25, dort wird die Geschichte von Philippus, dem Evangelisten, beschrieben, der nach Samaria geht und dort einfach beginnt zu predigen, zu evangelisieren. Und es kommt zu einer Erweckung. Massenweise kommen Samariter zum Glauben. Die Samariter sind ja ein Mischvolk. Die wurden nach der Wegführung der 10 Stämme, wurden die durch die Assyrer von anderen Gebieten her deportiert und in das Gebiet Nordisrael dort angesiedelt. Also ganz ähnlich, was Stalin gemacht hat im 20. Jahrhundert, das haben die alten Assyrer schon gemacht. Er hat ja auch Russlanddeutsche geholt und hat sie gebracht nach Tadschikistan, Usbekistan und so weiter, hat sie da einfach nach Zentralasien verfrachtet und auch andere. Also, so sind die Samariter entstanden und mit solchen aus den 10 Stämmen, die zurückgeblieben sind, die haben sie sich vermischt und so ist ein Mischvolk entstanden, das aber von den Juden total abgelehnt wurde, als unrein, als nicht eben wirklich zu Israel, nicht zu Israel gehörig. Da gibt es eine Erweckung. Also, das Evangelium kommt über Judäa hinaus bis nach Samaria. Aber man könnte ja immer noch sagen, das ist so ein Streitpunkt, denn die haben mindestens etwas israelitisches Blut. Aber die ganze Entwicklung geht weiter mit Kapitel 8, Vers 26 bis zum Schluss der Apostelgeschichte. Und da finden wir das Evangelium auf dem Weg bis an das Ende der Erde. Und ganz bemerkenswert ist, da wo dieser Teil beginnt, das Evangelium auf dem Weg bis an das Ende der Erde, erzählt Lukas plötzlich drei Einzelgeschichten von einzelnen Personen. Sie kennen das, die Geschichte vom Kämmerer aus Äthiopien und dann die Bekehrung von Saulus von Tarsus und nachher dann die Geschichte mit Cornelius, diesem Hauptmann, der Christ wird. Aber wenn man sich das gut überlegt, das ist ganz ausgewählt. Warum hat er ausgerechnet diesen Kämmerer beschrieben? Es gäbe noch viele andere Tausende, die zum Glauben gekommen sind in dieser Zeit. Nun, als Schwarzer aus Äthiopien, übrigens das griechische Wort Äthiopier heißt Brandgesicht, wörtlich. Ein griechisches Wort Äthiopier, Brandgesicht. Also ein Schwarzer war ein Sohn von Ham. Denn von Ham hatte einen Sohn, das war Kusch, 1. Mose 10. Kusch heißt schwarz. Und von ihm stammen die Schwarzafrikaner ab. Also die Äthiopier und im Weiteren dann auch die anderen Stämme. Ein Sohn von Ham bekehrt sich. Dann die Bekehrungsgeschichte von Saulus von Tarsus. Ein Jude, ein Nachkomme von Sem. Und dann die Geschichte mit dem römischen Hauptmann Cornelius. Ja, das ist ein Nachkomme von Japhet. Denn Japhets Söhne, die sind ausgewandert und haben Europa besiedelt. Also die Römer, Germanen und Kelten, die stammen alle von Japhet ab. So haben wir also hier drei Porträts aber es sind genau drei Söhne Noahs, nämlich von Ham, Sem und Japhet. Interessant ist, dass Ham an erster Stelle steht. Denn Ham kam ja unter einen Fluch, das heißt Kanaan, sein Sohn, wurde verflucht, weil er sich so übel benommen hatte. Aber gerade der wird als erster erwähnt, wie ein Hamit die Gnade des Evangeliums ergreifen kann. Dann geht Lukas weiter. In Kapitel 11, 19 bis 30 beschreibt er, wie die Gemeinde in Antiochia entsteht. Warum beschreibt er die? Es ist die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte erwähnt, die aus Nichtjuden bestand. Also die erste Gemeinde, bei Cornelius sehen wir einfach, wie sie zum Glauben gekommen sind, wie sie Christen geworden sind. Es wird aber über Gemeindebau dort nichts gesprochen. Aber über Antiochien, da wird gesprochen, wie das entstanden ist. Natürlich hat es in der Zwischenzeit auch an anderen Orten sehr früh Gemeinde gegeben. Zum Beispiel, als ich mal in Sizilien war, habe ich den Ort bei Siracusa besucht, wo man die älteste Versammlungsstätte von Sizilien gefunden hat. Und das stammt anscheinend auch etwa aus den 40er Jahren. Also ganz, ganz früh. Die Apostelgeschichte erzählt nicht alles, was in der Mission geschehen ist, aber repräsentativ. Und so wird dort die Gründung von der Gemeinde in Antiochia beschrieben, als in der Apostelgeschichte erste Heidengemeinde. Aber die ist so wichtig, weil sie letztlich, nämlich in Kapitel 13, zur Ausgangsgemeinde wird für die Missionsreisen des Apostels Paulus. Dann wird ganz kurz, nein, eigentlich relativ ausführlich, Kapitel 12, die Befreiung des Apostels Petrus aus dem Gefängnis beschrieben. Und das ist sehr bedeutsam, wir werden das noch sehen. Da hat nämlich Herodes Agrippa der Erste hat Jakobus töten lassen. Also Jakobus, den Bruder vom Apostel Johannes. Das waren ja die drei, die auf dem Berg der Verklärung waren. Diese drei besonders wichtigen Apostel. Johannes, Jakobus und Petrus. Hat er Jakobus ermordet. Und dann sah er, dass es den Juden gefällt, dass er das gemacht hatte. Und die Juden hatten natürlich gute Gründe zu sagen, warum das gut war. Denn diese sogenannten Judenchristen, messianischen Juden, das sind ja ihr Lehrer. Die behaupten ja, ein Mensch sei Gott. Muss man sich vorstellen, das war von ihnen aus gesehen, war das eine grundsätzliche Irrlehre, was die gebracht haben. So konnte man im Judentum die Verfolgung der ersten Christen quasi dogmatisch, lehrmäßig begründen. Auf diesen Punkt müssen wir dann deutlich zurückkommen. Und so wurde also auch Petrus festgenommen, damit er auch noch hingerichtet werden sollte. Und dann wird ausführlich beschrieben, wie Petrus dann aus dem Kerker durch einen Engel hinausgeführt wird. Und dann will man ihn hinrichten. Der Mann ist nicht mehr da. Und das ist an einem ganz entscheidenden Punkt, hier diese Geschichte, Kapitel 12. Was will das zeigen? Ich muss erklären. Herodes Agrippa war zwar ein Nachkomme von diesem Edomiter, dem Kindermörder von Bethlehem, Herodes dem Großen, aber seine Großmutter war Mariamne und sie war eine Jüdin, sogar aus dem Geschlecht der Makkabäer. Also betrachtete man in diesem Sinn, nach rabbinischer Auffassung, Herodes Agrippa als einen Juden. Und der war jetzt an der Herrschaft als König. Also da hat das Judentum hat wieder königliche Pracht bekommen in dieser Zeit. Und jetzt wird den Christen da den Garaus gemacht. Aber es geschieht eigentlich das Gleiche im Prinzip wie beim Herrn Jesus. Da glaubte man, einen falschen Messias hingerichtet zu haben. Das Sanhedrin hat ihn verurteilt als Gotteslästerer. Und am dritten Tag ist er auferstanden. Muss man sich vorstellen, wenn ein Gericht heute jemand zum Tode verurteilt, sagen wir in den USA, elektrischer Stuhl, und dann drei Tage später lebt er wieder. Das wäre wirklich peinlich. für die USA. Ich meine, dann fragt sich die ganze Welt, dann hat doch, da hat sicher etwas nicht gestimmt mit diesem Gerichtsurteil. Wenn der 3 Tage später wieder lebt, dann wird also das Ganze kommt, die ganze Verdrehtheit kommt dadurch ans Licht. Und so ist es geschehen mit der Auferstehung. Und darum sind die so wütend geworden, weil man dauernd von der Auferstehung Christi gesprochen hat. Denn das hat das ganze jüdische Urteil vom obersten Gerichtshof total als gesetzlos und letztlich gottlos entlarvt. Jetzt Petrus als ein Führer unter den Christen kommt ins Gefängnis und wird plötzlich so befreit. Und da wird gezeigt, dass eigentlich dieses ganze jüdische Königreich von Gott nicht mehr anerkannt wird. Und dann in Kapitel 13 beginnt die erste Missionsreise des Paulus. Sieht man, diese Geschichten sind nicht einfach so erzählt, damit wir diese Geschichten wissen oder damit wir irgendwelche Wundergeschichten haben, sondern das sind Schlüsselereignisse. Da zeigt der Herr, dass ist nun auf die Seite gestellt, der oberste Gerichtshof ist auf die Seite gestellt, das Königtum Judas ist auf die Seite gestellt und das Evangelium soll zu den Heiden gehen. Also darum kommt hier die Befreiung des Apostels Petrus aus dem Gefängnis, aber sehr bedeutsam. Und weiter, Kapitel 12 bis 15, 34, da haben wir dann die erste Missionsreise des Paulus, 15, 35 bis 18, 22 die zweite Missionsreise und 18:23 bis 21:26 die dritte Missionsreise. Und man nennt dann den Rest bis zum Schluss oft die vierte Missionsreise, aber er wurde ja quasi einfach als Gefangener nach Rom transportiert, um dort vor Gericht gestellt zu werden. Darum ist es vielleicht angemessener, wenn man hier spricht von der Romreise des Apostels Paulus. Also vierte Missionsreise oder Romreise Romreise des Apostels Paulus. So, das ergibt also eine Einteilung der Apostelgeschichte gemäß dem Missionsbefehl. Und es gibt noch eine weitere Einteilung. Das sind nicht Einteilungen, die sich gegenseitig ausschließen, sondern die gehören alle zusammen, die ergänzen sich. Und zwar gibt es in der Apostelgeschichte einen Refrain, der dauernd wiederkommt, und zwar an Stellen, wo man völlig überrascht ist. Man hat den Eindruck, ja, aber das unterbricht ja die Missionsreise. Wieso kommt jetzt plötzlich unvermittelt dieser Refrain hinein? Und nun, das ist etwas, was wir in verschiedensten Bibelbüchern immer wieder finden, eine literarische Markierung, hier beginnt ein neuer Abschnitt. Zum Beispiel auch das Hohe Lied ist so aufgebaut, immer wieder ein Refrain, und das gibt dann die Einteilung des Hohen Liedes. Und die Psalmen, die 5 Bücher der Psalmen, sind auch in 5 Bücher geteilt durch einen Refrain. In der Apostelgeschichte ist das genauso. Und zwar, Kapitel 6, Vers 7 heißt es, und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Also diese Schlüsselwörter, das Wort Gottes wächst, und die Zahl vermehrt sich. 9, Vers 31, so hatten denn die Versammlungen durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurden erbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wurden vermehrt durch den Trost des Heiligen Geistes. Plötzlich kommt diese Einschaltung als allgemeine Beschreibung des Wachstums. Und 12, Vers 24, plötzlich auch sehr überraschend dort, heißt es, das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Das ist gerade nach der Befreiung von Petrus kommt dieser Satz. Sehr unerwartet. Aber Lukas markiert, hier beginnt ein neuer Teil. Dann 16, Vers 5, mitten in der, oder gerade eingeschoben in der zweiten Missionsreise. Die Versammlungen nun wurden im Glauben befestigt und vermehrten sich täglich an Zahl. Aber ganz unvermittelt eingeschoben. 19, Vers 20, also wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm Überhand. Und dann ist der letzte Teil klar. Durch diesen Refrain gibt es eine Einteilung in 6 Abschnitte. Die stammt von David Gooding. In sein Buch, ich habe es hier, true to the faith, a fresh approach to the Acts of the Apostles. Also treu dem Glauben, ein frischer Zugang zur Apostelgeschichte. Er hat diese Einteilung gemacht. Nebenbei gesagt, David Gooding ist in eingeweihten Kreisen bekannt als einer der größten Spezialisten für die Septuaginta, für die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die im Neuen Testament von den Aposteln benutzt worden ist. Er gilt also als weltweit als einer der größten Spezialisten auf dem Gebiet. Gut, aber dieses Buch, da zeigt er diese Einteilung und jeder dieser sechs Teile wird dann zweigeteilt. In der Mitte. Schön in der Entsprechung von Abschnitten. Und zwar so, dass sich innerhalb dieser beiden Teile die Inhalte immer spiegeln. Und das konsequent durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Immer eine Spiegelachse und die Abschnitte spiegeln sich und erklären sich so gegenseitig. Also die Apostelgeschichte erklärt sich durch diese Spiegelbildstruktur von selbst. Darum also dieses Buch kann ich sehr, sehr empfehlen. Wir können das nicht durchnehmen an einem Bibelstudientag, da bräuchte man eine Kurzbibelschule. Aber wenigstens als Hinweis und wie eben seine Einteilung dann so aussieht. Ja, es ist Zeit für das Versprechen einer Pause. Wir kommen nochmals zurück zur Einteilung gemäß dem Missionsbefehl. Letztes Blatt oben. Wir haben also gesehen, wie in der Apostelgeschichte dieses Vier-Punkte-Programm sich entfaltet über die ersten drei Jahrzehnte. Und wir stehen gewissermaßen jetzt in dieser Tradition drin. Als Fortsetzung. Nun erkennen wir allerdings, dass es gar nicht so einfach ging bei der Erfüllung dieser Punkte. Punkt 1, da ging es mit voller Wucht los. In Apostelgeschichte 2 haben wir die Ausgießung des Heiligen Geistes, also das Kommen Gottes, des Heiligen Geistes auf die Erde. Und wir finden da diese machtvolle Bußpredigt des Apostels Petrus, auf die hin sich 3000 bekehren. Wir sehen, wie dieses Werk weitergeht. Die 3000 sind erwähnt in 2,41. Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft und es wurden an jenem Tag hinzugetan bei 3000 Seelen. In Kapitel 4, Vers 4 steigert sich das Ganze. Viele aber von denen, welche das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und es wurde die Zahl der Männer bei 5000. In 2,41 wird einfach gesagt 3000 Seelen. Hier wird präzisiert, bei 5000 sind nur die Männer gezählt, also nicht die Frauen und die Kinder. Das zeigt also, das ist dramatisch losgegangen. Innerhalb von kürzester Zeit, wir werden noch sehen, bis zur Ermordung von Stephanus verging ein Jahr. Also in der Frühzeit schon Tausende. Man muss sich das klar vor Augen halten. Die damals wichtigste religiöse Partei in Israel, das waren die Pharisäer. Die hatten etwa 6000 Mitglieder und dann viele Sympathisanten und viele, die von ihrer Schule belehrt und beeinflusst waren. Aber 6000 Mitglieder, dann die andere, die so sehr aristokratische Priesterpartei der Sadduzäer, etwa 4000 Mitglieder. Und auch in diesem Bereich bewegt sich die Zahl der Qumran, Gemeinschaft zusammen mit den Chassidim. Das ist auch eine weitere Partei damals. Und die waren also auch etwa um die 4000 im ganzen Land. Jetzt haben wir hier eine neue Bewegung. Und innerhalb, sagen wir, von Wochen und Monaten erreichen die schon ihre Zahl und überflügeln sie dann. Also das war dramatisch, die Geschwindigkeit der Entwicklung. Und in diesem Zusammenhang muss man auch eben sehen, diesen Refrain, von dem wir gehört haben, gerade vor der Pause, das Wort Gottes wuchs, die Zahl der Jünger vermehrte sich, wurden vermehrt durch den Trost des Heiligen Geistes. Das Wort Gottes wuchs und mehrte sich, die Versammlungen vermehrten sich täglich an Zahl, also wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm Überhand. Das wird betont, dieses Wachstum an Zahl. Das ist wichtig zu sehen, weil es gibt heute zwei Tendenzen. Es gibt solche, die sagen, das mit der Anzahl, das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass wenigstens die paar, die sich bekehren, dass die gut weitergeführt und fundiert werden im Glauben. Und dann gibt es die anderen, die sagen, das Wichtigste ist, so viele Leute wie möglich, Methoden und Kompromisse, das ist nicht das Problem, sondern das Wichtige ist, wir müssen so viele Leute wie möglich in unseren Gemeinden haben. Und das sind so zwei Gegenpole. Und beides ist nicht richtig, denn es geht nicht um Wachstum um jeden Preis, dass man einfach die Leute hineinholt und mit Kompromissen hineinholt, denn dann gibt es sowieso die Vermischung mit Licht und Finsternis. Aber auf der anderen Seite darf man nicht sagen, Gründung und Befestigung im Glauben, das soll auf Kosten der Vermehrung gehen. Also wir müssen beide Dinge vor Augen haben, die Vermehrung und dann das innere Wachstum. Und das haben wir beides. Schauen wir nochmals beim Refrain 6, Vers 7. Und das Wort Gottes wuchs. Und sich schon überlegt, wie kann eigentlich das Wort Gottes wachsen? Das Wort Gottes ist doch fest. Das wächst doch nicht. Nun, jeder, der das Wort Gottes in sich aufnimmt und glaubt und darin befestigt wird, so breitet sich das Wort Gottes aus. Es ist gewissermaßen so, wächst das Wort in den Herzen der Erlösten. Und da haben wir eigentlich das innere Wachstum plus das Wachstum an Zahl. Und in diesem Refrain sehen wir, beides geht Hand in Hand. Also das darf nicht gegeneinander gestellt werden, sondern das gehört zusammen. Nun, wie gesagt, ein gewaltiges Wachstum in diesem ersten Jahr in Jerusalem. Und dazu noch einen Vers, Kapitel 6, Vers 7 schlagen wir auf, das ist eben dieser erste Refrain. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Also, da haben wir eine wunderbare Erfüllung von diesem Auftrag, das Evangelium in Jerusalem zu verkündigen. Aber in dieser Zeit drin kommen innere Schwierigkeiten auf. Und zwar zwei. In Apostelgeschichte 5, da haben wir die Geschichte mit Ananias und Sapphira. Jeder damals konnte freiwillig von seinem Privateigentum verkaufen und das der Gemeinde in Jerusalem schenken, zur Verfügung stellen. Es war niemand gezwungen, das zu tun. Jeder konnte das tun, wenn er das wollte. Wenn der Herr ihm das so ins Herz gegeben hatte. Ananias und Sapphira, die haben auch ein Grundstück verkauft und dann haben sie so getan, als würden sie den ganzen Kaufpreis jetzt der Gemeinde schenken. Und Petrus sagt an Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Und der Mann ist tot umgefallen. Er hat also nicht etwas, eine Lüge gesagt, aber er hat so getan, als ob. um ganz besonders fromm vor der Gemeinde dastehen zu können. Und das wurde mit dem Tod bestraft. Seine Frau kam später zu Petrus, wusste gar nichts von der Sache. Und Petrus hat ihr dann nochmals gefragt, habt ihr wirklich für diesen Betrag, den ihr da gegeben habt, das Ganze verkauft? Und sie konnte im Gegensatz zu ihrem Mann noch eine Antwort geben. Sie hätte noch sagen können, nein, eigentlich schon nicht. Sie sagt ja. Und dann fiel sie tot um. Und das ist das erste Mal, wo das Böse in der Gemeinde aufkommt. Der erste Fall. Und Gott hat gewissermaßen mit dem Tod, dem frühzeitigen Tod, eingegriffen. Und also das Böse von innen, das Heuchlerische und scheinfromme, verlogene Tun, das hat Gott mit dem Tod bestraft. Später finden wir das nicht, dass Gott dauernd in ähnlichen Fällen so gehandelt hätte. Sonst wären wir vielleicht alle tot. Nun, aber dieses Beispiel war gewissermaßen repräsentativ, um der ganzen Gemeinde zu zeigen, Gottes Haus, Gemeinde, ist ein Haus, das heilig, dem Heiligkeit geziemt. Psalm 91, Vers 4. Deinem Hause geziemt Heiligkeit. Und das ist der Maßstab. Aber dieses Böse von innen, das möchte eben das Zeugnis zerstören. Dann haben wir in der gleichen Zeit immer wieder die Verfolgung von außen. Das finden wir schon in Kapitel 3, 4 und auch 5. Immer wieder werden die Apostel ins Gefängnis gesteckt, werden verhört. Man befiehlt ihnen, ihr dürft nicht mehr weiter evangelisieren und sie machen es einfach trotzdem. Also es ist Druck von außen und dann diese Gefahren von innen mit Ananias und Sapphira. Das ist aber nicht die einzige von ihnen, sondern in Kapitel 6, Vers 1 haben wir noch was. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich vermehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Ich muss erklären, wer sind die Hellenisten und wer sind die Hebräer. Bis dahin haben wir nur Menschen aus dem Judentum in der Gemeinde. Die Heiden kommen erst später. Die Hellenisten, das sind griechischsprachige Juden, die gewöhnlich aus dem Ausland kommen oder von der ausländischen Kultur stark geprägt sind. Und die Hebräer, das sind die Inlandjuden, die auch Hebräisch sprechen und verstehen. Und es gab damals zwischen diesen beiden Gruppen eine starke Spannung, ein starkes Gefälle. Denn die Hellenisten, die Juden im Ausland, die waren im Allgemeinen viel liberaler und auch viel spontaner im Umgang mit Nichtjuden. Während bei den Hebräern es allgemein so war, man geht zu einem Nichtjuden nicht ins Haus. War das nicht so klar bei den Hellenisten? Warum gab es damals das Gesetz, nicht zu einem Heiden zu gehen? Ja, ganz einfach, weil man geht zu Heiden, dann kriegt man zu essen. Und das Essen ist dann, je nachdem, unrein, nicht nach den Vorschriften des Gesetzes. Und so bringt man sich in Gefahr, sich zu verunreinigen. Und darum haben die Rabbiner gesagt, damit man sich nicht in Gefahr begibt, geht man einfach überhaupt nicht. Prinzipiell nicht in ein Haus von Heiden. Da war man aber viel liberaler im Ausland, eben weil man als Minorität unter den Heiden lebte, war der Druck der Gesellschaft auch viel größer, der Anpassungsdruck. So, das waren die Hellenisten und die Hebräer waren in dem Sinn also die viel strengeren. Jetzt gab es hier einen Konflikt zwischen diesen beiden Gruppen. Aber es ging einfach darum, dass die Hellenisten fanden, ihre Witwen, für die wird nicht genug gesorgt, nicht gut gesorgt. So gab es hier einen Konflikt. Aber der Konflikt war viel tiefer. Sehr eigenartig, warum genau die hellenistischen Witwen, die werden nicht gut bedient. Und warum nicht auch zum Teil die Hebräer? Also diese äußere Spannung, die entsteht, hat einen tieferen Grund. Es sind nämlich hier zwei verschiedene Dispositionen, zwei verschiedene Denkweisen, die hier einander gegenüberstehen. Und das gibt, früher oder später gibt es in einer Gemeinde Spannungen. Und wir sehen dann, wie die Apostel einen Ausweg suchen, damit dieses Problem gelöst werden kann. Die haben also nicht gesagt, ja, wenn es Spannungen gibt, dann sollen doch die Hellenisten selber eine Gemeinde gründen und die Hebräer auch wieder eine. Und dann ist das Problem gelöst. Ja, das wäre doch gelöst, dann haben sie keine Spannung mehr. Aber das wäre ja gar kein Zeugnis nach außen, dass die Liebe Christi eben die Geschwister zusammenhält. Auch wenn sie ganz verschieden sind. Und so wurde auch dieses Problem von innen wurde überwunden, wie wir sehen in Apostelgeschichte 6. Aber nun zu sagen, einerseits diese offene Tür in Jerusalem, aber dann kamen eben Schwierigkeiten, Bremsen von innen und von außen. Und das sind Dinge, die im 20. Jahrhundert noch genau gleich sind. Und wenn es solche Spannungen gibt in einer örtlichen Gemeinde oder Versammlung, dann ist es absolut normal. Und wir müssen uns diesen Problemen stellen und diesen verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Denkweisen. Aber das Korrekturmittel ist das Wort Gottes. Und so sagten die 12 Apostel, 6,2, die 12 aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes verlassen und die Tische bedienen. Also die Apostel sagen, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, dass wir für die richtige Verteilung sorgen. Wir haben den Auftrag, jetzt die Gemeinde zu belehren, das Wort Gottes zu bringen. Also, die Apostel sahen die Wichtigkeit, das Wort Gottes muss verkündigt werden, wir dürfen nicht von dieser Aufgabe irgendwie abkommen. Und da liegt die große Lösung für solche Probleme. Einfach das Wort Gottes in aller Klarheit, die saubere biblische Lehre bringen, dann können diese Probleme überwunden werden. Aber man muss sich diesen Spannungen stellen und darf ihnen nicht ausweichen. Aber dann kommt in Kapitel 6 und 7 die Steinigung von Stephanus. Und es stellt sich hier die Frage, was hat das zu bedeuten? Es gab dann eine Verfolgung, Kapitel 8, gegen die ganze Gemeinde nach der Tötung von Stephanus. Wir haben hier ein ganzes Jahr Dienst in Jerusalem. Warum ist man von da an noch nicht, in diesem Jahr noch nicht hinausgegangen nach Judäa und nach Samaria? Gut, wenn ihr sagen könnt, Punkt 1 ist wichtig und wir wollen das ganz gründlich machen. Aber das waren ja Tausende, die zum Glauben gekommen waren. Konnte man wirklich nicht nach Judäa gehen? Und da sehen wir, das war also die Bremse des Konservativismus, könnte man sagen. Jerusalem, das ist die Stadt, die auserwählte Stadt. Da war man bereit zu predigen, aber weiter ging man nicht. Und so ist also eine Bremse für das Evangelium ist ein konservatives Denken in dem Sinn, dass man sagt, bei uns, da ist wichtig, aber weiter wollen wir nicht gehen. Und dann kam die Verfolgung und die Geschwister in Jerusalem wurden förmlich hinausgeworfen. Ich lese Kapitel 8, Vers 1. Es entstand aber an jenem Tag eine große Verfolgung gegen die Gemeinde, die in Jerusalem war. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Und dann Vers 4. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Jetzt kommen sie zu Punkt 2 und 3. Judäa, Samaria. Aber ohne die Verfolgung wäre es nicht dazu gekommen. Das heißt, der Herr musste wirklich diese Bremse des Konservativismus durchbrechen durch eine Verfolgung, dass die Gläubigen hinausgeworfen wurden. Und jetzt sehen wir auch, warum es so wichtig war in diesem einen Jahr bis Stephanus, dass es so eine Art Gütergemeinschaft gegeben hatte. Dadurch, dass die Reichen ihren Grundbesitz verkauften, soweit das nötig war, vorzu, da hat man die Möglichkeit gehabt, Ernährung zu haben, ohne dass man den ganzen Tag einer Beschäftigung nachgehen musste. Das heißt, alle in der Gemeinde hatten die Möglichkeit, während diesem einen Jahr vor den Aposteln eine Ausbildung zu bekommen, wirklich fundiert. Und dann nach diesem einen Jahr wurden sie zerstreut. Und jetzt mussten sie fähig sein, neue Gemeinden zu gründen. Jetzt sehen wir auch, wie man nicht aus dieser Geschichte mit der Gütergemeinschaft eine Lehre ableiten kann und sagen, ja, das muss zu allen Zeiten so sein unter den Christen. Wir finden das nur hier und nachher in der Apostelgeschichte nicht mehr. Und in den Briefen im Neuen Testament auch nicht mehr. Aber in diesem einen Jahr hat das Gott so geführt und übrigens nicht als ein Befehl, sondern freiwillig. Und es war auch nicht so, dass alle auf einen Schlag alles verkauften, sondern die Zeitform in Kapitel 4, Vers 34. Denn es war auch keiner dürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie, und es ist eigentlich ein Durativ im Griechischen, verkauften sie vorzu in einem dauernden Prozess und brachten vorzu in einem dauernden Prozess den Preis des Verkauften und legten ihn in einem Prozess dauernd nieder zu den Füßen der Apostel. Also das war in einem Prozess geschehen, je nachdem wie die Bedürfnisse waren. Es war also nicht ein wirklicher Sozialismus und Kommunismus, sondern in einem Prozess. Aber in der Vorsehung Gottes so gewirkt, damit all diese Tausenden in Jerusalem gründlich im Wort gefestigt und wurden und wachsen konnten im Glauben, damit sie nachher für die plötzliche Aufgabe der Gemeindegründung nach einem Jahr in der Lage waren. Man kann sich fragen, ob wer von uns ist nach einem Jahr nach der Bekehrung fähig, neue Gemeinden zu beginnen. Da ist die Frage, ob wir zu wenig Zeit genommen haben für intensives Bibelstudium. Gut, also das zeigt die Wichtigkeit des Befestigtwerdens im Wort, in der Lehre der Apostel, damit es weitergehen kann. Und weil sie nicht weitergehen wollten, aus welchen Gründen auch immer, der Herr musste sie dann wirklich durch diese Verfolgung hinauswerfen und konnte das Böse zum Guten wenden. Ja, es ist Viertel nach. Wir wollen noch zusammen beten.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Ein Gang durch die Apostelgeschichte, Teil 1.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.